Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Kintsugi entstanden, dem Verlag für Alltagsbiografien von außergewöhnlichen Menschen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten und zum Start der zweiten Staffel. Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich riesig, dass es nach einer längeren Pause wieder weitergeht und dass ich mit einer echten Pionierin starten darf, Rosemarie Kurz. Wie schon eingangs erwähnt, ist diese Folge in Zusammenarbeit mit dem Verlag Kintsugi entstanden und seiner Gründerin Nathalie Resch. Nathalie hat Rosemaries Biografie begleitet und vor wenigen Monaten veröffentlicht. Unruhestand. Gelassen werde ich nie, ist der Titel und gibt Einblicke in ein bewegtes Leben meiner beeindruckenden Frau. 1936 geboren, hat sie einiges an historischen Stationen durchlaufen und das Bemerkenswerteste der mittlerweile 86-Jährigen, zumindest für mich, ist, dass wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sie dies auch angepackt und durchgezogen hat. So engagiert sie sich seit Jahrzehnten für lebenslanges Lernen, Generationensolidarität und Gleichberechtigung, hat unter anderem die Grundpfeiler für Nachbar in Not gelegt und sich auch im Rahmen vieler anderer mitunter selbst gegründeter Vereine und Projekte gesellschaftlich engagiert und vieles bewegt. In unserem Gespräch geht es weniger darum, auf Rosemaries Leben zurückzublicken, als vielmehr die Persönlichkeit einer Frau abzubilden, die mit großer Kraft und innerem Antrieb Dinge in Bewegung gebracht und zum Positiven verändert hat und mit ihren 86 Jahren nicht müde geworden ist, dies weiterhin zu tun. Aber bevor wir starten, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis zu unserem Projektpartner und zum Gewinnspiel. Nathalie Resch hat mit ihrem Verlag Kintsugi etwas Besonderes geschaffen. Wer nämlich den Wunsch hat, Geschichten aus dem eigenen Leben oder jenes der Eltern, Großeltern oder anderer nahestehender Personen festzuhalten, ist hier an der richtigen Adresse. Neben dem Angebot des Verlags, diese Geschichten in schriftlicher Form, angefangen von Kurzgeschichten, bis hin zu ganzen Biografien begleiten und verfassen zu lassen, gibt es die Möglichkeit, diese biografischen Geschichten auch hörbar festzuhalten. Erzählt von dem Menschen, der sie erlebt hat. Quasi wie ein Fotoalbum zum Anhören. Letzteres wurde inspiriert vom Leben und Welten Podcast und ist im letzten Jahr unter dem Titel Nachklang von mir und meinem Team entwickelt worden. Mehr Informationen über das gesamte biografische Angebot gibt es auf der Verlags-Homepage unter www.kin-zugi.at oder auf der Podcast-Homepage unter www.nach-klang.at. Und jetzt zum Gewinnspiel. Gemeinsam verlosen wir zur Veröffentlichung der zweiten Staffel zwei Ausgaben der Biografie von Rosemarie Kurz, Unruhestand, gelassen werde ich nie. Wie ihr daran teilnehmen könnt? Ganz einfach. Geht auf die Facebook-Seite von Nachklang und teilt das aktuelle Post zu dieser Folge mit euren Freunden. Den Link zur Facebook-Seite gibt es auch in den Shownotes. Die Gewinner werden mit Start der zweiten Folge am 2. Dezember informiert und veröffentlicht. Aber jetzt genug der einführenden und werbenden Worte. Ab geht's zum Gespräch mit Rosemarie. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo liebe Rosemarie und willkommen bei Leben und Welten.
Danke für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass du da bist und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit gemeinsam.
Dann starte ich gleich mit deiner ersten Frage. Wie, liebe Rosemarie, würdest du dich beschreiben?
Ich würde immer mich sagen, ich bin eine alte Frau, die sich weiterhin im Leben stark für die unterschiedlichsten Themen und Fragestellungen interessiert und sehr tapfer ihr hohes Alter organisiert. Ich lebe allein in einer Dreizimmerwohnung und bin für alles allein zuständig. Ob ich jetzt zu einem Arzt gehen sollte, diese Überlegung allein ist jetzt meine Überlegung. Wie ich dorthin komme, ist meine Sache. Wie ich mich tagsüber fühle oder nicht fühle oder schlecht fühle, das ist alles meine Sache. Ja, und dann würde ich sagen, immer wieder richtet mich der Humor, mein eigener Humor, sozusagen auf. Und das Beste an mir ist, dass ich über mich selbst lachen kann.
Eine sehr gute Eigenschaft. Warum glaubst du, sehen dich Menschen als Pionierin?
weil ich Themen, die noch gar nicht richtig in der Gesellschaft ankommen, ja, einfach nicht nur zur Sprache bringe, sondern sofort auch eine Aktivität einsetze. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freundinnen unterwegs bin und die erzählen mir irgendetwas, wovon sie betroffen sind, aus der Öffentlichkeit her oder was sie ärgert und so, dann sage ich immer so, und was willst du tun?
Ja.
Und dann werde ich immer mit großen Augen angeschaut, was soll ich tun? Aber ich sage, also wenn ich das jetzt sage, wenn du das jetzt sagst, entweder willst du dich nur bei mir sozusagen ein bisschen entspannen, indem du es mir erzählst, oder du hast das Bedürfnis, das, was du als negativ jetzt siehst, in irgendeiner Weise auch anzugehen. Und nachdem, so wie ich es miterlebt habe, die meisten Menschen nur eben sagen, was sie alles nicht mögen, ja?
Ohne zu handeln,
bemerke ich, dass ich immer sofort zu einer Handlung greife.
Ja.
Und wenn es nur ein Leserbrief ist. Und für mich ist das normal. Für die anderen ist es ganz offensichtlich nicht normal. Mhm. Und sie haben dafür einen Ausdruck gefunden. Und zwar als Pionierin. Und das erste Mal ist das aufgetreten, als eine meiner sehr lieben Bekannten eine Abschlussarbeit schreiben musste als akademische Gerontologin. Und da hat sie mein Leben und das, was ich alles mache, beschrieben unter dem Titel Pionierin.
Ja.
Ich habe das damals gar nicht so ernst genommen. Also es hat mir sehr gefallen, was sie über mich geschrieben hat, aber ich habe es nicht als wesentlich ersehen. Aber inzwischen, durch Nathalies Arbeit mit mir, ist es also stärker in mein Bewusstsein gelandet, dass ich als Pionierin gesehen werde. Mhm. Ich selbst befinde mich in meinem Normalbereich.
Normalbereich, genau, weil es ist ja etwas, das dein ganzes Leben zu begleiten scheint, dieses nicht nur drüber reden, sondern handeln.
Ja, handeln.
Und das unterscheidet dich von ganz, ganz vielen. Und ich finde es schon unfassbar bemerkenswert, dass du mit 86 immer noch so kraftvoll genau diese Anliegen verfolgst und auch Menschen diese Frage stellst. Nicht nur zuhörst, sondern einfach sagst, was kann man tun?
Ja.
Und es bringt uns vielleicht auch gleich zu dem Titel deiner Biografie, Unruhestand. Ich finde den Titel sehr, sehr kraftvoll und sehr, ich glaube, das Wort alleine beschreibt dich schon sehr gut. Und den Untertitel, gelassen werde ich nie. Wie ist es zu diesem Titel gekommen? Also du hast eh schon dich jetzt sehr gut beschrieben und
man bekommt naja, es ist vor allem so gewesen. Ich wurde so vor 20, 25 Jahren zur Bürgerin der Stadt Graz gemacht.
Was ist das genau?
Das heißt also, die Stadt Graz hat also eine Beehrungssache. Das sind mehrere unterschiedliche Namen, Titeln, aber auch Geschenke. Da gibt es ja auch zum Beispiel einen Ehrenring. Ja, mhm. Da gibt es eine Ehrenbürgerin.
Ja.
Eine Ehrenbürgerin kriegt auch ein Grab. Ja, der untere Eingangstitel ist eben Bürgerin der Stadt Graz. Mhm. Das können 120 Personen immer sein. Wenn also dann 12 verstorben sind, ja, dann können wieder 12 neue nachrücken.
Ja.
Und ich war also mit Ivica, der war Fußballtrainer.
Ivica Vastic ist.
Ja, ja, gleichzeitig. Also er hat diesen Titel bekommen, Bürger der Stadt Graz, und ich auch. Mir hat der Ivica nicht so viel bedeutet. Ja. Ich habe schon gehört und ich ihm ja auch nicht, nicht. Also aber wir waren zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und ich habe meinen Titel Bürgerin bekommen für meinen eigenen Ausdruck Unruhestand.
Ja.
Ich habe in der damaligen Zeit, also vor 25 Jahren, gesagt, also das Thema Ruhestand, das kann in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Alte geben wird, vor 25 Jahren hat man das noch nicht so wahrgenommen, aber ich habe es gewusst, aus einer Seminararbeit, die ich der Uni gemacht habe. Das heißt also, ich habe den Unruhestand propagiert und ich habe das Wort Ruhestand versucht, aus unserem Sprachgebrauch zu entfernen. Und innerhalb von 25 Jahren kann ich sagen, ist mir das gelungen.
Ja.
Und anstelle von Ruhestand habe ich einen zweiten Titel erfunden, der hat geheißen 50 plus. Also keine Seniorenfeste, Messen etc. Aha. Und das ist auch übernommen worden.
Das ist der
Titel. Das heißt also, meine Wörter kann ich überall wieder finden.
Weil ich kenne dieses 50 plus zum Beispiel auch aus meiner sozialen Arbeit, da gibt es ja auch die Kategorie
ja.
im sozial-arbeitspolitischen
ja. ja.
Bereich.
Ja.
50 plus.
Ja. ja. Und das der Ausdruck, der kommt von mir, den hat es vorher nicht gegeben. Und ein guter Ausdruck, wenn er auch entsprechend propagiert wird. Ich habe ein EU-Projekt gemacht, das ist in ganz Europa angekommen, der Unruhestand und 50 plus. Ja, also das beschreibt, glaube ich, meine Art des Tuns sehr genau.
Aber es beschreibt ja auch deine Visionen für eine Gesellschaft.
Richtig.
Wohin
ich glaube daran, dass wenn einfache Bürger, Bürgerinnen etwas ins Leben rufen, dass das eben auch Bestand haben kann. Also immer wenn die Leute sagen, das bringt ja nichts, da wird ja nichts, da wird ja niemand was tun, dann kann ich hingegen sagen, also wenn du genug Zeit hast, ja, dann weißt du, dass sich das, wenn es wirklich gut ist, was du also denkst, tust und machst, also du kannst es wiederfinden.
Mhm.
Ich kann es jetzt, in so vielen Bereichen kann ich mich wiederfinden. Und dann sage ich, aha, die machen das auch, ja fein, die machen das auch, aha, ein bisschen anders, ja, so.
Ja, und was treibt dich an, das jetzt immer noch zu machen und auch wahrscheinlich die nächsten Jahre fortlaufend da dran zu bleiben?
Ja, weil es für mich notwendig ist, dass einfache Menschen, ja, die keine Funktionen haben, die keine großen Reichtümer haben, wie jetzt die Horten, die also einen Mann geheiratet hat, der viel Geld hatte. Ja, es ist hinter mir nichts. Kein Geld und keine Bedeutung. Die Bedeutung, die ich also mitgenommen habe, ist das, dass meine Vorfahren Adelige waren, die aber das Adeligsein als Verpflichtung für die Arbeit in der Gesellschaft gesehen haben. Und das hat mir mein Vater sozusagen 1:1 in die Wiege gelegt, obwohl er so enttäuscht war, dass ich nicht der Sohn war. Aber das steht in meinem Buch sehr genau drinnen, warum mein Vater ganz besonders einen Sohn wollte.
Tja, schon der erste Hinweis von dir zum Buch. Wunderbar. Und dann würde ich auch sagen, an dieser Stelle, weil das war schon ein gutes Stichwort, dein Ursprung, Adelsfamilie. Werf mal einen kurzen Blick auf deine Biografie. Ein kurzer Rückblick, kurze Stationen ein bisschen umreißen, wie sie auch in deinem Buch dann natürlich in die Tiefe gehen. Und Nathalie hat, deine Biografin hat ja diese Zeitleiste gemacht, von der du später auch noch erzählst. Ja, du wurdest 1936 in der Steiermark geboren. Im zweiten Lebensjahr hat der Zweite Weltkrieg begonnen und bist quasi in der Kriegszeit groß geworden. Du bist in der Steiermark zwar geboren, seit dann als Familie war, nach 6 Jahren nach Slowenien gegangen.
Mhm.
Und dann hast du dort auch gelebt und deine Mädchenjahre verbracht. Ich bleib vielleicht gleich jetzt so in dem Zeitraum noch kurz hängen. Es gibt für mich 2 kleine Stationen, wo ich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen möchte oder vielleicht auch 3. Wie hast du die Kriegszeit für dich erlebt und wie wirkt es bis heute so ein bisschen, wie hat es dein Leben geprägt?
Also, ein Kind im Krieg ist ein Kind. Es ist normal. Das möchte ich dazu sagen. Einfach normal.
Ja, weil man nichts anderes kennt, in dem Sinn.
Also, das ist die Zeit, man lebt im Krieg.
Mhm.
Ist normal.
Das ist normal, dass Flieger drüber fliegen, dass Bomben fallen, dass gekämpft wird, geschrien wird,
Dass die Eltern sich manchmal komisch verhalten. Also ich kann nur über mich reden. Ich habe mich immer sozusagen in die Situation eingefügt und sozusagen für mich das Beste gemacht, was es gibt.
Ja.
Ob ich mich jetzt in Gatsch bei einem Tieffliegerangriff hineingeschmissen habe oder ob ich den Verlust eines Kindermädchens hinnehmen musste, weil die zu den Partisanen gegangen ist. Das war alles normal.
Ja.
Erst im Rückblick kann man dann sagen, ja, das hat Ängste ausgelöst oder so irgendwas. Aber während der Zeit ist es normal.
Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass es für ein Kind vielleicht wirklich genau das ist. Für Erwachsene ist natürlich ein Krieg eine Norma Krat im Sinne der Normalität.
Und der Unterschied jetzt zum heutigen Ukraine ist der, wir hatten keine Fernsehen, nix. Also wir Kinder haben das erlebt, was da draußen passiert.
Ja.
Es hat zwar Radio gegeben, aber Kinder haben dieses Radio mit dem schreienden Hitler nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Das war nicht unsere Welt. Nein, gar nicht. Also ich glaube, ich habe überhaupt nie überlegt, dass es Radio gibt, dass es irgendwas von sich gibt. Ich war so beschäftigt als Kind.
Ja. Hat dich das dann im Laufe deines Lebens nochmal beschäftigt? Hatte das irgendwo einen Einfluss, dass das die ersten Jahre so war?
Zum Beispiel, wie in Slowenien, in Jugoslawien der Krieg begonnen hat, das hat mich sehr beschäftigt.
Ja.
Und deswegen habe ich ja begonnen damals mit Nachbar in Not. Nicht? Mhm. Die ersten Steinchen von diesem riesen Projekt, das es jetzt gibt, die habe ich mit meiner sozusagen Pflegetochter Vishnja, die aus Jugoslawien gekommen ist, und mit einer jungen Frau, die für mich in der ÖH da Turnkurse organisiert hat, also die Branka, die hat dann auch, die Branka hatte lebensbedrohte Eltern in Osijek, und aus diesem Dreierbündel haben wir also die Kinder in Kriegsnot ein kleines Layout gemacht, ja. Und ich habe schon 1990 mit dem PC arbeiten können.
Mhm.
Und Kinder in Kriegsort, helfen Sie helfen. Und dann hatte ich damals eine Zeitung für 20.000 Leute gemacht, viermal im Jahr. Das hat also, das war das Uni aktuell mit einer Sondernummer.
Ja.
Und das war gerade fertig, das wollte man also wegschicken. Und da habe ich dieses Blattl noch drucken lassen, das war ja damals alles viel schwieriger noch, ne? Also drucken lassen und einfächern in die 20.000, und dann habe ich also die Kinder in Tal, da habe ich im Wohnprojekt Tal ein Reihenhaus gehabt zu diesem Zeitpunkt, und dann haben wir alle Schulen angeschrieben in der Steiermark.
Mhm.
Ja. Und daraus, und da ist dir drauf geschaut, Kinder in Kriegsnot, helfen Sie helfen, und dann sind da drei Bankverbindungen da gewesen und auch die Adresse von der ÖH Uni Graz.
Ja.
Wir übernehmen Pakete. Also die ersten Pakete habe ich in einem kleinen Büro, 8 Quadratmeter, habe ich also dort gestapelt.
Ja.
In der ÖH. Dann haben wir in der Uni im Keller Räume gemietet. Und die Branka hat versucht, Lastwagen aufzutreiben, die das nach Osijek gebracht haben. So hat Nachbar in Not begonnen, in der ÖH. Wir haben es auch nicht Nachbar in Not genannt, sondern Kinder in Kriegsnot.
Mhm.
Aber der nächste Schritt war eben, die Branka war auch ein Jahr sozusagen, sie war auch zuständig, dass in der Oper sind dann so Kunstwerke versteigert worden, Branka Bräunlich, also das so eine ganz entzückende junge Frau, die also die Mitarbeiter ORF und so weiter sehr begeistert hat, und dann ist das also ins Laufen gekommen.
Ja, sehr bewegende Zeit, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Also das, und dieses Engagement kann ich mir vorstellen, jetzt also auch im Gespräch mit dir, das sind die Restbestände aus der Kindheit, ja, wo man damals schon gedacht hat, wahrscheinlich, da muss man was tun. Na gut, und jetzt habe ich das tun können.
Und dann hast du gehandelt, ja.
Ja.
Genial. Ja, schöner Bogen gespannt. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück in die Zeitleiste. Machen wir da. Das heißt, Steiermark, Slowenien, danach bist du kurzzeitig nach Großbritannien, dann in die USA, hast geheiratet, hast einen Sohn, eine Tochter geboren, Und bist dann, also geht's um das nochmal zu verdeutlichen, 1959 bist du in die USA gegangen und 1978 wieder zurück nach Österreich.
1989 war ich in den USA, 3 Monate.
Ja.
1956, 57 war ich ein ganzes Jahr in Großbritannien. Und dann war ich Lehrerin in Sinnabelkirchen und Weiz und habe 1961 geheiratet. Bis 1970 war ich in Mannheim, ja. Damals waren die Kinder 3 und 5. Ist die Familie umgezogen nach Augsburg. Und 1978 bin ich mit den Kindern wieder nach Österreich.
Ja.
Die Zeit in Deutschland ist eine sehr bewegende Zeit. Da war ich eine junge Erwachsene, ja. Und habe auch dort unterschiedlichste Dinge ins Rollen gebracht. War also in Augsburg die Chefin des Referats eines Sportclubs, um sozusagen Frauen und Kirche in irgendeiner Art und Weise zu verknüpfen. Und habe als letzte Tat für diesen Sportverein einen Judo-Club gegründet. Mhm. Judo war damals ein sehr teurer Sport. Ich habe meinen Club dazu bewegen können, also das zum Breitensport zu machen, Judo. Das ist mir gesagt worden, das ist uns zu teuer. Dann habe ich bei einer großen Veranstaltung geworben für Geld und habe also einen weißen Outfit gehabt mit einem, glaube ich, roten Gürtel,
ja,
oder schwarzen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin Judo-Kämpferin, ja, in der obersten Liga, und ich schreie, wir brauchen Geld, 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 Geld für Matten.
Mhm.
Ja, und das habe ich gemacht 3 Monate, bevor ich aus Deutschland weggezogen bin. Und den Judo-Clubs, den gibt es halt noch.
Ja, spannend, wo du deine Spuren hinterlassen
hast. Ja. Und so mein Sohn, ich habe es eigentlich für meinen Sohn gemacht, ja, weil der nur mehr da gelegen ist am Bauch und immer dicker geworden ist. Wir haben damals in einem Penthouse gewohnt. Und er hat dann Judo, das hat ihm gefallen, er hat da angefangen und hat ihm letztendlich sein Leben gerettet. Als ich dann hier an der Uni ein großes Fest gemacht habe, Uni blüht auf, ein Tag ohne Auto, aber nicht ohne dich. Und da habe ich dann auch ein Pferd da gehabt zum Voltigieren, und er hat es dann, da war er schon ein junger Mann, hat das Voltigieren gemacht, und das war 1990, ja, oder 91, und ist heruntergestürzt. Mhm. Und er hat gesagt, du, ich habe nur überlebt, weil ich Judo gekonnt habe.
Ja.
Bravo. Rosemarie, gut gemacht.
Gut gemacht. Und es ist ja dazwischen wahrscheinlich sehr vieles passiert. Den Rest, man findet ja die Tiefe in der Biografie. Du hast, das ist noch eine wichtige Station, 1988, rund um deine Pensionierung hast du ein Studium begonnen und hast es dann noch Jahre später mit dem Doktortitel abgeschlossen. Das ist, finde ich, schon mal bemerkenswert, dass man in dem Alter sich
entschließt. Ich würde sagen, nicht Doktortitel abgeschlossen, ja, mit einer Dissertation. Mit einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich das abgeschlossen.
Ja.
Weil das andere schaut so aus, aha, die Kurz will auch einen Titel haben. Ja. Na pfui, nein, nicht.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es nicht eine Intention war.
Den kriegt man, aber ich habe eine wissenschaftliche Arbeit abgeliefert.
Genau.
Und die ist auch abrufbar. Die ist im Internet abrufbar.
Ja.
Und das heißt Chancen und Möglichkeiten gesellschaftliches, politischer Partizipation älterer Frauen und Männer zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ja. Ja, da sind wir auch schon so ein bisschen die Schleife zum Anfang auch, wo du dich selbst so ein bisschen beschrieben hast, mit deinem Charakter, das, was dich bewegt, deinen Handlungsdrang.
Aber da möchte ich also noch sagen, ich habe diese Schleife in die Jetztzeit gebracht und habe gestern an Armin Wolf ein Mail geschrieben, er möge dazu sehen, dass eine richtige Recherche gemacht wird für die Gelder, die an die Seniorenorganisationen fließen, und dass ich das in meiner Dissertation genau beschrieben hätte. Ja. Und sie sollen sich auch das Bundesseniorengesetz heraussuchen, das 1998 im August lanciert worden ist. Das heißt also, ich habe die Brücke geschlagen, wieder vom ehemaligen bis zum heute.
Genau, und auf das wollte ich hinaus, dass das ja diese, das ist so markant spürbar, dass dieses Handeln dein ganzes Leben lang so prägend und ja, verankert war, gell? Und halt, kann man schon vorstellen, dass diese universitäre Laufbahn auch sehr viel wieder in Bewegung gebracht hat, sehr viel Perspektiven eröffnet hat, und danach hast ja ein Projekt nach dem anderen gestartet, das ja sehr viel hinterlassen hat. Also ich möchte so
sagen, das Studium hat mir in vieler Hinsicht sozusagen neue Perspektiven und auch meine eigenen charakterlichen Möglichkeiten aufgezeigt. Ja, ich war plötzlich geschickter, etwas zu lancieren. Ja. Mhm. Aber meine Projekte, die habe ich gemacht, bevor ich meine Dissertation geschrieben habe. Nämlich die Projekte, die habe ich gemacht. Das erste Projekt, glaube ich, war 1986. Ich habe ja ganz, während ich berufstätig war, auch schon studiert, immer mit einer Prüfung. Da habe ich einen Stammtisch für ältere Studierende gegründet, zum Beispiel. Das war 86. Und die meisten Projekte habe ich gemacht zwischen 1990 und 1998. Also, ja. Also das heißt also, ich habe, während ich diese vielen Projekte gemacht habe, während dieser Zeit habe ich studiert. Das heißt, wie ich das alles geschafft habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auch zwei Kinder also allein erzogen. Ja. Und ich, hatte Krankheiten, ich habe Bandscheibenvorfälle gehabt, 1983 und 1998. Ja. Das heißt, das war alles komprimiert. Ja, aber ich habe offensichtlich nicht WO gegeben.
Ja, ja, und offensichtlich hast du das alles geschafft.
Ich habe es geschafft. Und die sitzt noch immer da.
Genau.
Dir gegenüber.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich dazu entschlossen hast, an einer Biografie zu arbeiten?
Ich habe für meinen 80. Geburtstag wollte ich für meine Familie einige Geschichten schreiben, ja. Und das ist dann, ich habe zwar geschrieben, aber ich habe es nicht weiterverfolgt, weil ich hatte damals dann die Bekanntschaft mit einem Krankenhauskeim gemacht und 10 Kilo abgenommen, was ja an sich nicht schlecht ist, aber das Ganze hat so für mich gewirkt, als ob jetzt die letzten Lebensjahre kämen. Und ich habe mich darauf eingestellt.
Ja.
Aber ich habe gute Gene und außerdem offensichtlich eine positive Einstellung zum Leben. Ich habe den 85. Geburtstag, also letztes Jahr, erleben können. Und in der Zwischenzeit, als es mir besser ging, habe ich mir gedacht, ah, jetzt könnte ich doch aus diesen Lebensabschnittsbeschreibungen für meine Familie vielleicht mehr machen, weil hinter jedem jeder Besonderheit in jedem Leben steckt dahinter ein gesellschaftliches Warum, darum. Und darum ging es mir, um mein, was ich erlebt habe, in Zusammenhang mit gesellschaftlichem Tun und Werden zu bringen. Und ja, da habe ich mich erinnert an eine junge Frau, die da ein Buch verfasst hat, irgendwie Graz-Bilder oder so ähnlich. Und da hat sie mich gefragt, ob ich zum Thema Universität sozusagen eine Seite an Information oder wie ich das sehe, mein Leben mit der, im Zusammenhang mit der Uni. Das habe ich auch gemacht und das Buch ist sehr mit einem sehr netten Foto also auch erschienen. Das hat mir sehr gut gefallen und das hat mir auch ihre Art, also das anzugehen, gefallen. Und da habe ich dann bei ihr angeklopft, ob sie eventuell sich vorstellen kann, mit mir gemeinsam so etwas zu machen. Diese Idee, das mit jemandem anderen gemeinsam zu machen, hatte ich ja schon vorher, als ich bei einer Theatergruppe hier in Graz also auch ein Stück entwickelt habe, Forever Young, und das ist dann im Lendplatz Theater danach aufgeführt worden, und die damalige Regisseurin Schüdekopp, die habe ich damals eben als erste gebeten.
Ja.
Und das ist aber dann verlaufen, ja, und jetzt ist die Idee wiedergekommen, und das habe ich jetzt bei Nathalie Resch nachgeholt, und sie war sofort bereit, das mit mir zu tun. Und jetzt ist die Corona-Zeit dazugekommen, und wir haben jetzt einfach, und Nathalie war in dieser Zeit für mich ein Heilsbringer, Glücksbringer. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Sie ist einmal in der Woche zu mir gekommen und hat Fragen gestellt. Ja. Es hat ja schon Texte gegeben, ja. Und aus diesen Fragen und aus diesen Texten hat sie dann sozusagen diese Zeitleiste erstellt, und aus der Zeitleiste sind wir hinein und hinaus. Und ich habe eben, das muss ich jetzt ganz klar sagen, abgesehen von den Erinnerungen, die ich durch Nathalies Fragen gehabt habe, und das ist sehr wertvoll, also dadurch, dass sie gefragt hat, sind mir Situationen eingefallen, die ich sonst schon aus meinem Gedächtnis entfernt hätte.
Ja.
Ja. Und da komme ich zurück auf meine Mutter, die wurde 97, und in ihren 90er Jahren hat sie zu mir gesagt, schreib dir bitte alles auf, denn dann kommt ein Alter, wo du das nicht mehr abrufen kannst.
Mhm.
Und das habe ich jetzt mit Nathalie geteilt. Ich konnte plötzlich Dinge wieder erkennen, sehen, ja, nachfühlen. Und da bin ich beim Nächsten. Durch dieses Nachfühlen bin ich natürlich sehr stark in ein, ja, wie soll man sagen, in eine Situation geraten, die etwas nachleben musste. Für Nathalie waren es Geschichten, aber für mich war es viel, viel mehr. Und es war also in meinem Nachfühlen also auch nicht ganz ungefährlich von der psychologischen Seite her.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wo,
ja,
was das so macht, wenn man sich so intensiv, du hast jetzt eh schon begonnen, mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt,
ja,
weil meistens geht man so durchs Leben, hat vielleicht Momente der Reflexion und der Rückschau.
Ja.
Das ist aber sehr begrenzt, aber du bist ja wirklich ans Äußerste eigentlich gegangen, oder in die,
ja,
Tiefe.
Ja, ja.
Viel tiefer geht's ja auch gar
in
nicht.
In die absolute Tiefe hinein. Und da hat mir etwas geholfen, was für mich also als Mensch selbstverständlich ist, nämlich sich für psychische Schwierigkeiten eben Hilfe zu holen. Seit meinem 40. Lebensjahr habe ich irgendwie immer Kontakt zu Psychologen gehabt, ja. Also nicht nur Kontakt, sondern ich habe da zum Beispiel die Transaktionsanalyse, die habe ich 3 Jahre durchgemacht, ja. Also, das heißt, ich bin nicht nur also zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten hin und habe gesagt, heute geht's mir schlecht, Nein, ich habe gesagt, also, so schaut meine Situation aus, ich möchte das jetzt mit Ihnen bearbeiten, ja. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich jetzt ein sehr weites Spektrum des Sehens, des Hörens, des Interpretierens habe.
Ja.
Ich würde das jeden alten Menschen also ans Herz legen, sich einer psychotherapeutischen Situation auszuwählen. Ja?
Ja.
Es passiert euch ja nichts anderes, als ich erzähle und die Person mir gegenüber greift ein Wort auf, und in diesem Sinne war Nathalie ja auch eine Psychotherapeutin. Ich habe also erzählt, wie jetzt auch, ja, frohlockend oder traurig oder wie auch immer, und da hat sie eine Frage gestellt und dann ist es in die Tiefe gegangen.
Genau.
Ja, ja. Also ja. Es war diese Buchschreiberei mit der Nathalie Resch ist für mich ein ganz großes Geschenk. Ich danke ihr also von Herzen, und ich bin ihr auch sehr, sehr zugetan, ebenso wie ihrer kleinen Tochter, ja, die ja auch in dieser Zeit, wo das Buch entstanden ist, auch sich aufs Leben vorbereitet hat. Also das ist schon eine großartige Sache. Und Corona-Zeit konnte ich auf diese Art und Weise gut allein lebend bewältigen. Sehr danke, schön. Nathalie.
Ja, das klingt echt nach auch einer sehr, sehr schönen Beziehung, die ihr beide da gehabt habt. Ich glaube, es gibt ja, also es muss schon was sehr, sehr Inniges passieren, wenn man sich so aufeinander einlässt. Es ist es braucht ja viel Vertrauen von deiner Seite, aber es braucht auch ganz viel Sensibilität und Feingespür für den, von Seiten der Nathalie oder von Seiten des Biografen generell oder einer Biografin.
Ja.
Aber ich finde es schon auch super, allein die Tatsache, dass du, wo du merkst, jetzt fängt es an, intensiv zu werden oder es macht psychisch was mit mir, dass du dann halt wirklich auch wieder ins Handeln gehst und sagst, ich gehe jetzt wohin und hol mir aktiv jemanden, der mich da begleitet. Und das finde ich nämlich super, dass du auch, ich glaube, wirklich gesagt hast, begleitet, weil es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich hole mir Hilfe oder ich hole mir jemanden, was ja im Prinzip auch Hilfe ist irgendwo. Aber ich finde das Wort begleiten ganz schön, weil man ja den Weg selber gehen muss und nicht jemand anders die Probleme für einen löst, sondern einfach ein Wort aufgreift zum Beispiel und sagt, hey, da kann man genauer hinschauen oder einem etwas spiegelt, um einem Wege zur Lösung zu öffnen oder vielleicht Türen offenbart, die einem selber nicht bewusst sind.
Ja, und da muss ich also dazu sagen, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich im seelischen, emotionalen Bereich an einen Rand komme, wo es mir dann schlechter gehen könnte, da rufe ich auch heute noch meine Psychotherapeutin an und frage, hast du Zeit für mich? Und das war jetzt auch so vor einem halben Jahr. Dieses ganze Drumherum meines Lebens und die Tiefe meines Lebens hat mich also sozusagen an den, weiß nicht, wie ich sagen soll, in eine sehr schwierige Situation gebracht. Und da war ich bei ihr und dann hat sie gesagt, also ich würde dir raten, lies mal das, was du bis jetzt alles gesagt hast, lies das durch, ja. Und dann, wenn du merkst, dass es dich sehr, sehr, also negativ belastet, dann hör auf.
Mhm.
Und genau das habe ich gemacht. Und das war für Nathalie natürlich furchtbar schwierig.
Ja, nach so langer Zeit des gemeinsamen Arbeitens.
Buch war noch nicht fertig.
Ja.
Und die ganze Sache hat dann meine Tochter übernommen. Und ich war völlig draußen. Also was jetzt, das Buch hatte, glaube ich, 170 oder 180 Seiten, so habe ich es gekannt und jetzt hat es 260.
Mhm.
Das heißt nicht, dass die Nathalie jetzt alles dazu erfunden hat. Die Texte von diesen Lebensstationen, die waren ja da.
Ja.
Ich habe ja immer Kurzgeschichten geschrieben, ja, und ich wollte auch, dass Kurzgeschichten, das ist ja nur eine Doppeldeutung, Name
kurz,
und
also,
kurze Geschichte.
Ich finde wie du das betonst, finde ich das so schön.
Ja, ja, das ist, also das hat es ja alles schon gegeben.
Ja.
Ja. Und auch dieser Wunsch von mir, diese Besonderheiten in meinem Leben zu unterlegen, dass andere Leute auch etwas mehr erfahren. Zum Beispiel ein Tanzkurs bei den damals berühmten Menschen Fritz Frank, durch den ich dann den Amerikaner kennengelernt habe, durch den ich dann in die USA als Beispiel für österreichische Jugend eingeladen wurde. Ne?
Ja, diese Verknüpfungen.
Das war alles da.
Ja.
Ja, es musste also dann, wie die Nathalie das eben wollte, in ihre Zeitschiene eingefasst werden.
Ja.
Deswegen erscheinen manche Dinge zwei- oder dreimal, weil sie in der Zeitschiene wieder dazu passen.
Ja.
Also eine Kurzgeschichte, die kann also in drei oder vier Teilen dann auftauchen.
Mhm.
Aber das und das hat mich auch alles sehr verwirrt, das muss ich auch sagen. Ich habe das eben so gesehen, Kindheit, Schule, Und so habe ich das also gesehen. Und wie sich das dann ein bisschen verheddert hat, dann ist plötzlich da oben eine Lehrstelle entstanden. Ja. Ja? Und die konnte ich so nicht füllen. Mhm. Und für mich war es aber sehr wichtig, dass die Beziehung bleibt. Ja, weil es war ja von mir nichts Böses, dass ich plötzlich an den Rand meiner Existenz gekommen bin. Und dass ich dann das sein lassen musste, was das ausgelöst hat. Ja. Ja. Aber das ist uns gelungen, inklusive Mona, dass wir weiterhin sehr miteinander vertraut sind, was jetzt faktisch nichts mit dem Buch zu tun hat.
Genau, aber man muss auch sagen, nicht nur das, und es ist ja schön, dass dann die Beziehung auch bleibt, die ja sehr ähnlich begonnen hat. Und wie du es geschildert hast, das betrifft ja auch dich, das ist ja auch nicht böse, man muss ja irgendwie damit umgehen und schauen, dass es einem selber gut geht. Ja. Aber es betrifft natürlich in Beziehung andere Menschen. Und gerade solche Herausforderungen und Krisen, unter Anführungszeichen, bestimmen Beziehungen ja auch. Das sind ja diese Kreuzungen, wo man sagt, geht die Beziehung weiter oder nicht. Aber wenn sie weitergeht, dann wird sie halt noch intensiver, glaube ich.
So ist es. Und wenn wir jetzt so sprechen, erinnere ich mich an eine zweite riesige Situation. Ich habe also den Vater meiner Kinder ad hoc in Deutschland verlassen, also aus ganz bestimmten, für mich wesentlichen Gründen. Und anschließend war keine Beziehung mehr möglich. Mhm. Ich habe zwar versucht, ist aber von ihm abgelehnt worden.
Ja. Also auf einer freundschaftlichen und
Anführungszeichen. Ja, egal, auf einer. Es ist gar keine Beziehung mehr gewesen. Ja. Gar keine. Ja. Und da ist eben da etwas schief gelaufen. Also eine Lebensaufgabe ist da schiefgelaufen, da habe ich, kann auch sagen, habe ich versagt, Die Tat an sich ist okay und das war richtig und meine Kinder sind wunderbar herangewachsen und haben also hervorragende Berufe und als Alleinerzieherin konnte ich also wirklich meinen Kindern meines Wissens das geben, was ich geben konnte, Aber das, was mich mit dem Vater der Kinder verbunden hat, das hatte einen abruptes Ende, ein abruptes Ende. Und da muss ich sagen, das ist jetzt ähnlich mit Nathalie. Das hatte auch ein abruptes Ende, Ich bin einfach von heute auf morgen ausgestiegen und trotzdem ist die Beziehung weitergegangen. Also wenn ich mit dir heute drüber rede, das fällt mir heute auf und ich bin sehr glücklich, dass das, also ich wäre ganz rot im Gesicht, kommt mir vor, dass das gelungen ist. Aber das wäre für mich schlimm gewesen, jetzt noch einmal so einen entscheidenden Bruch zu machen.
Ja. Hast du das auch als heilsam erlebt, rückwirkend auf die Beziehung, die da nicht geklappt hat?
Jetzt, das passiert jetzt.
Dass es jetzt passiert ist,
Siehst du, du erlebst jetzt das, was ich mit Nathalie, während wir das Buch geschrieben haben, ständig erlebt habe.
Ja.
Siehst du auch in meinem Gesicht.
Ja, sieht man ja.
Das heißt also, das habe ich jetzt erlebt, dass das, was mit Nathalie hier positiv gemacht werden konnte, mir vor 40 Jahren nicht gelungen ist.
Schön, danke für den Einblick. Das ist ja doch ein sehr, sehr intimer Moment, den du da jetzt auch zeigst.
Das ist ein sehr, es rieselt mich am ganzen Körper.
Ja, man sieht es anders.
Das ist echt auch eine körperliche Sache, die ich jetzt spüre.
Ja, aber es freut mich sehr. Es bewegt mich auch, merke ich.
Ja, und dann kann man das ja verstehen. Also das kann man im Podcast ruhig so auch belassen. Also ich bin ein offener Mensch, also und es ist Tatsachen, die direkt passieren, da muss man sich nicht schämen. Und wenn andere Leute dadurch irgendwo eine Besserung ihrer eigenen Situation erfahren, dann ist das nur in meinem Sinne.
Ich glaube, das ist auch das, was ich als sehr wichtig und positiv erachte, auch in meiner Arbeit als Biograf mit meinen Audiobiografien. Dass man halt wirklich Geschichten erzählt, die anderen dann halt offenbaren, dass Dinge normal sind. Meistens schwebt man so an der Oberfläche und durch diese Ehrlichkeit, Offenheit entsteht Verbundenheit, also auch jetzt zwischen uns zwei, aber auch vielleicht zum Hörer, zur Hörerin und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit des Verständnisses gegenüber der eigenen Situation, der man vielleicht sehr verflechtet ist.
Genauso, und darum geht es mir. Ja. Wenn ich da jetzt sozusagen die Erlaubnis erteile, auch das, was jetzt passiert, in die Öffentlichkeit zu bringen.
Sehr schön. Das freut mich.
Insofern bin ich also wirklich ein Mensch, der für Weiterbildung lebt und strebt.
Und Weiterbildung?
Als Lehrerin. Ja. So. Wenn ich also mit mir selbst als Tool jemanden etwas klar machen kann, dann finde ich das für mich ein Geschenk, dass ich das machen kann.
Das finde ich auch. Also ich sehe das in meiner Arbeit auch, in der Sozialpädagogik unter Anführungszeichen, in diesem Sozialbereich, dass man, dass das, was du jetzt gerade auch geschildert hast, ein Schlüsselelement ist. Jetzt nicht nur in meiner Arbeit, sondern generell im Leben. Ja. Beziehung, Begegnung eigentlich, die wirklich in die Tiefe geht und nicht nur sagt, wie ist das Wetter oder wie, sondern wo man sich spürt und das Leben spürt und die Themen spürt, die jeden ja bewegen, aber die man oft nicht anschaut, weil sie überdeckt werden durch alltägliche Dinge oder was weiß Gott was. Ja, gell? Ja. Und dann endet man in Depressionen.
Und weil es gar keine Sprache dafür gibt.
Oder weil man sie nicht gelernt hat.
Ja, und wenn ich das jetzt ausspreche, dann kann ein anderer sagen, aha, wie ist denn das bei mir? So habe ich das noch gar nie gesehen.
Ja.
So, das ist es. Es gibt einen neuen Blickwinkel.
Genau. Ja, was würdest du sagen, vielleicht auch in diesem Kontext, was sind die Herausforderungen unserer heutigen Zeit im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten? Was ist
die Herausforderung ist, dass wir also diese neuen Medien haben. Das ist die Herausforderung.
Ja.
Absolut. Und gerade jetzt durch A, Corona, B, Ukraine, ist es also noch einmal wichtiger geworden, es also kritisch zu betrachten. Und eine Kombination zwischen Halbbildung und dieser Fülle an Informationen könnten es dazu bringen, dass wir eines Tages China, das Leben haben wie jetzt in China. Flapsig gesprochen, habe ich schon gesagt, in 50 Jahren ist der EU-Kommissionspräsident ein Chinese. Mhm. Und das kann aber nur passieren, indem Menschen, die keine wirkliche, die zwar gebildet sind, aber nur die unterste Schiene angekratzt haben, die aber dauernd mit diesem Internet in Berührung kommt, diese Verbindung, diese ist gefährlich. Und ich weiß nicht, wie klug wir sind oder nicht sind, dass wir dem standhalten können.
Du hast das Stichwort schon gebracht. Es ist Bildung, die den Unterschied macht, die zeigt, wo man sich bewegt. Die große Gefahr des Internets sind ja diese Filterblasen, dass Meinungen kreiert werden zum einen, aber dass man sich auch immer in seinem eigenen Meinungsfeld befindet und bombardiert wird mit Informationen, die das eigene Welt- und Meinungsbild halt auch bestätigen und immer wieder regenerieren und deswegen auch man nicht rauskommt. Und Bildung wäre der Schlüssel dafür, das zu reflektieren.
Seit Kreisky so gekämpft, dass Bildung überall Eintritt hat. Also, dass die Kinder eine gute Schulausbildung haben. Ja. Und die Gefahr besteht jetzt darin, dass es so unglaublich viele Menschen in Österreich gibt, die zwar eine Teilbildung haben, aber keine Gesamtschau. Mhm. Die sind gefährlich. Diejenigen früher, wenn du in meiner Kindheit oder Jugend, wenn du mit einer Bäuerin gesprochen hast, die hat eine standfeste Meinung gehabt zu ihrem Leben und was in ihrem Leben passiert. Das war Hausverstand, ja. Und inzwischen ist es also eine Pseudobildung, ja, die sich als Hausverstand deklariert.
Die noch gespickt ist mit ganz vielen unterschiedlichen Informationen, die uns bombardieren, muss man sagen.
Ja.
Die ja zu wenig Klarheit führt, weil es so viel unterschiedlicher zum einen. Wobei man ja sagen muss, im Vergleich jetzt zu früher mit bäuerlicher Bildung, es hat auch jeder Mensch auch früher schon seine Lebensumgebung gehabt und auch das, was ihn beeinflusst hat, das, was jeden Menschen dann auch geprägt hat, hat auch zu dessen Meinung geführt. Also das ist ja auch heute im Internet auch so.
Ja, aber es war eine...
Aber die Dynamik ist eine andere.
Das ist ganz was anderes. Ja. Das kann man nicht vergleichen.
Was wünschst du dir für die Welt von morgen?
Für die Welt von morgen wünsche ich mir einerseits mehr Gelassenheit, manche Dinge einfach zu ertragen und andererseits mehr Engagement in den Bereichen, wo es notwendig ist, um die Demokratie zu kämpfen.
Ja, also auch das Engagement jedes Einzelnen.
Jedes Einzelnen.
Ja. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Das ist quasi eine Frage, die ich jedem am Ende dann stelle. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zukommen zu lassen, wie würde diese lauten?
Mit 20 war ich, glaube ich, in Sinabelkirchen. Und da hat es einen Bus gegeben in der Früh und am Abend. Und wenn ich Bälle besuchen wollte in Graz, dann habe ich durchgetanzt und in der Früh den ersten Bus genommen. Und bin als Lehrerin erste Volksschulklasse tänzelt in die Klasse hineinspaziert und habe einen Buchstaben vorgestellt. Bei einem damaligen 20-jährigen Ich, ja, versuche mit allen Mitteln zu verstehen, was um dich passiert. Das würde ich.
Danke. Und vielen Dank für deine Zeit, Offenheit, Ehrlichkeit. Mach weiter so.
Ja, und ich danke dir auch, weil es sind ja einige Dinge aufgetaucht. Also Nathalie wird eine große Freude haben. Gut, also dann. Tschüss.
Tschüss. Mehr Informationen zum Podcast findet ihr auf www.nach-klang.at. Und vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Einfach auf Facebook gehen, Nachklang in die Suchleiste eingeben und das aktuelle Post auf eurem Profil teilen. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder besucht uns auf Facebook oder Instagram und teilt das Post einer eurer Lieblingsfolgen mit euren Freunden. Auch das ist eine große Unterstützung. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.